Herzlich willkommen zum K5 Leiter Podcast. Wir lernen zuversichtlich zu führen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute lernst du André Janssen kennen. Mit ihm spreche ich über das Thema Veränderungen. André Janssen ist Pastor der Evangelischen Freikirche in Siegburg und wir sind gemeinsam hier auf dem Willow Creek Kongress. Wir haben als K5 auch hier einen Stand und sprechen einfach über die Vorträge, die es im Laufe des Kongresses gibt. Und gerade hat Carrie Newhoff über Change Management, könnte man so sagen, gesprochen. Und André Janssen ist Pastor einer Kirche, die auch im ständigen Veränderungsprozess ist. Herzlich willkommen, André. Schön, dass du mit dabei bist. André, was verbindest du mit Willow?
Mit Willow verbinde ich sehr viel. Wir fingen 2008, 2007 habe ich mein Pastorat angefangen. Seit 2008 besuchen wir übrigens, der erste war dann hier auch in Karlsruhe, 2008. Und seitdem sind wir damals erst zu zweit mit meinem Kollegen und jetzt sind wir mit dem Team über 30 Leuten. Fast jedes Mal so viele Leute da, sind jedes Mal dabei. Inspiration verbinde ich damit. Also manchmal auch nicht unbedingt so, oh, das nehme ich mit, das setze ich sofort um, sondern etwas, was man mitnimmt, schwanger geht, entwickelt und dann irgendwann wird es Teil der Kirche. Inspiration, immer Ermutigung. Also Willow schafft es immer sehr gut, das Wissen zu vermitteln und Emotionen zu kreieren, diese zu verbinden. Wissen und Emotionen. Und das ist, glaube ich, dann so stark, dass es auch so lange nachhallt.
Okay, ja, stark. André, das Thema Veränderungen. Carrie Newhoff hat gerade darüber gesprochen. Er hat gesagt, Menschen wollen sich eigentlich nicht verändern, aber der Schmerz, der muss höher sein, als wenn man gleich bleiben würde. Jetzt kriege ich das Zitat nicht mehr. Menschen wollen sich nicht verändern, aber wenn der Schmerz größer ist, so zu bleiben, als sich zu verändern, dann verändern sich Menschen dennoch. Gab es mal so etwas, wo du gemerkt hast, boah, jetzt hier muss sich was verändern? Bei dir persönlich oder in deiner Gemeinde, dass du etwas verändern musstest. André wird gerade von hinten angegangen von seinen Mitarbeitern.
Das ist ständig. Das ist ständig, ne?
Also der Schmerz war so groß oder du hast gemerkt, boah, hier, es geht nicht weiter, wir müssen etwas verändern.
Das erste Erlebnis war, und ich bin ja in eine Gemeinde gekommen und habe auch vom Studium her gelernt und mir das auch vorgenommen, ich komme in die Gemeinde und lerne die erst kennen. Also nicht gleich anfangen, sondern wie jemand mal so schön sagte von den Leuten aus der Gemeinde, bevor du nicht weißt, in welche Richtung die Tür aufgeht, solltest du die nicht austauschen. Und das hatte ich mir auch vorgenommen. Allerdings kamen Leute auf mich zu, immer wieder, und sprachen mich über Dinge an, so. Was ist mit unserem Gottesdienst? Was ist mit den Abläufen? Was ist mit dem Leitungsverständnis? All diese Dinge. Und im ersten Jahr war ich ja Praktikant, da war ich ja noch nicht mal Pastor, aber habe mich immer so hingeführt gesehen dahin, dass Veränderung notwendig ist, gerade die junge Generation. Und dann bin ich darauf eingegangen und immer die Frage auch gestellt den Leuten, die dann kamen, also offensichtlich bist du jemand, so Nehemia-Moment, ne? Bist du jemand, der bewegt ist oder traurig ist über diesen Moment und habe dann mit diesen Leuten auch angefangen, etwas zu entwickeln. Und das war dann so der Beginn der Reise. Und dann haben wir irgendwann mal so gerade mit dieser Frage des Gottesdienstes eine Umfrage gemacht und herausgestellt, dass wir im Durchschnitt, zumindest von den Umfragenden, 31 Jahre alt sind. Und das hat mir sowas von den Augen geöffnet, weil irgendwie konzentrierte ich mich so auf die Älteren, immer so ein bisschen gefallen wollen und all diese Dinge. So als junger Leiter kämpfst du einfach damit auch, ne? Dass man ja Leuten gefallen möchte und auch, ich meine, du musst auch Beziehungen aufbauen, ja, komplett neu in der Gemeinde. Aber dann auch zu sehen, ey, wenn wir hier nichts machen, das sind die Leute, die als erstes gehen werden. Genau was er heute sagte, so die Early Adopters, die gehen dann ganz still. Und ich habe es gesehen, wie junge Familien einfach gehen würden. So, diejenigen, die laut sind, die werden immer laut sein. Aber diese Leute gehen einfach still. Und das war so der Moment, der Umbruch, wo wir dann noch gesagt haben, unsere Gottesdienste müssen sich verändern, wenn wir diese Leute nicht erreichen, wenn wir diese Leute erreichen wollen oder behalten wollen. Vor allem junge Familien, die auch heute auch sagte, so, manche Gemeinden haben keine junge Generation, an die sie es weitergeben können. Und das war so der erste, ich nenne es mal Bekehrungsmoment für mich als Leiter, dass Veränderung, ich nenne es viel lieber Erneuerung, Erneuerungsprozesse einleiten, dass das super wichtig ist, wenn man die Gemeinde neu beleben möchte. Dieses Revitalisierungsprozess nennen wir das ja auch so, dieses Bestehende neu aufleben zu lassen, was oft schwieriger ist, als neu zu gründen.
Genau. Weil du es gerade erwähnt hast, Carrie Newhoff hat über vier unterschiedliche Gruppen gesprochen, wie sie auf Veränderungen reagieren. 10% sind die Early Adopters, die Leute, die als allererstes das neue iPhone kaufen, die um 3 Uhr nachts aufstehen, um das zu bestellen. Dann 30%, die 2 Tage warten und sich das kaufen, um an diesem Bild zu bleiben. Dann 50%, die das eher kaufen oder sich schenken lassen, wenn es günstig ist oder wenn es schon die Nachfolgemodelle gibt und der Preis gefallen ist und so weiter. Also Leute, die Veränderungen mitnehmen, sich nicht dagegen wehren, aber einfach lange dafür brauchen. Und dann 10%, die Gegner sind, hat er es genannt sogar. Die Opposition, Opponents, hat er gesagt. So, weil wir jetzt ein paar Mal darüber sprechen, habe ich das einmal aufgedröselt. Was für ein Typ würdest du sagen, bist du denn eigentlich? Gehörst du zu den ersten 10% oder zu den 30%?
Vom Typ her gehöre ich, ich weiß nicht, ob es die ersten 30% sind, aber zu jemandem, der Zeit braucht, Dinge nachzudenken und Dinge zu verstehen. Also ich will da auch verstehen und überzeugt werden. Und das ist auch tatsächlich die größte Gruppe in jedem Veränderungsprozess. Es sind Leute, die beobachten, die schauen zu, die wollen auch grundsätzlich, aber wollen verstehen, das Warum verstehen, was soll passieren und warum gerade.
Genau. Ja, wir haben bei K5 häufig auch darüber gesprochen, es gibt eine Gruppe, um es nochmal ein bisschen einfacher zu machen, es gibt eine Gruppe, die sind bei jeder Veränderung dabei, da gibt es eine Gruppe, die sind eigentlich chronisch dagegen, das sind die Ankertypen und dann gibt es eben die große Masse, die mitgenommen werden will. Worauf sich Carrie Newhoff ja hier in diesem Vortrag mehr oder weniger beschränkt hat, wo er größtenteils darüber gesprochen hat, dass die Menschen, die eigentlich dagegen sind und wie man damit umgeht. Lass uns da mal kurz reingehen, bevor wir gleich nochmal über die große Masse eigentlich sprechen, die wir eigentlich nur mitnehmen müssen. Da kannst du mal aus deiner Praxis dann sprechen, die Leute, die immer so dagegen sind, über die hat er ja gesprochen. Oder ist das deine Erfahrung, dass es tatsächlich diese drei Gruppen gibt oder willst du noch andere Gruppen sehen?
Also ungefähr, ohne jetzt die genaue Prozentzahl jetzt daran festzuhalten, gibt es diese Gruppen tatsächlich. Und bei dieser letzteren Opponents, da ich nenne sie lieber Kritiker als Gegner, weil, wie er auch sagte, oft verwechseln sie die Sache mit der Person. Und wenn sie auch Dinge an mir festmachen, weil ich der Leiter bin, der den Change bringt, sind sie eigentlich gegen die Sache oder verstehen die nicht oder sowas. Also es sind Kritiker und da ist mir ganz wichtig, und ich nehme nicht für alle Zeit, aber ich nehme für Menschen Zeit, von denen ich glaube, die kann ich gewinnen. Die sind nicht wirklich so Opponents, aber sie sind erstmal so das Sprachrohr von irgendwelchen Leuten, ohne die Sache verstanden zu haben. Und für diese Leute habe ich mir in der Vergangenheit Zeit genommen und sie auch tatsächlich gewonnen. Heute wertvolle Mitarbeiter und Leiter.
Ja, sehr stark. Genau das waren seine ersten beiden Punkte. Schau genau hin. Also was sind das eigentlich für Leute? Weil Leute, die Gegner sind, häufig sagen, ja, alle denken so. Aber in der Regel, wenn du danach fragst, wer denkt denn so, dann kommen halt nicht mehr als ein paar Namen. Aber sind die Lauten, richtig?
Genau. Und in einem größten Change, bei uns war das zum Beispiel der Musikstil, wenn es um den Gottesdienst ging, ist ja ein sehr emotionales Thema. Ne? Da kannst du gar nicht sachlich diskutieren bei solchen Themen. Da war genau das so. Und die Leute verbinden dann damit oft, was sie verlieren. Aber wenn du denen aufzeigst, was sie gewinnen können, vor allem wenn du dann Bilder hervorrufst und ihnen zeigst, so das, woran du festhältst, die Gemeinde, die du haben möchtest, werden deine Enkelkinder dahin kommen? Werden deine Kinder dahin kommen? Oder hältst du nur etwas für dich? Also, wie er sagte, die investieren sich in ihre Meinung und nicht in die Zukunft der Kirche. Das war nochmal ein ganz wichtiger Unterschied.
Ne? Ja, stark. Also schau genau hin, dann wähle deinen Fokus, auf wen willst du eigentlich hören? Wir haben mal bei uns gesagt, ich habe eine Veranstaltung mal für Ü50, alle, die Ü50 waren. Und hat einer unserer Pastoren gesagt, weil es war keine hitzige Diskussion, aber es war schon kritisch. Und dann hat er gesagt, wir wollen eine Kirche für alle sein. Wir wollen auf jeden Fall, dass sich Ü60 auch bei uns wohlfühlen. Wir brauchen euch als geistliche Väter und Mütter und so weiter. Aber wenn wir uns entscheiden müssten, würden wir uns immer für die junge Generation entscheiden, weil von euch können wir erwarten, dass ihr einen Charakter mitbringt, das auszuhalten, dass es nicht so läuft wie ihr. Aber die jungen Leute, von denen können wir den Charakter nicht erwarten. Die werden einfach gehen, wenn wir nicht sie in den Fokus rücken. Das fand ich super weise, fand ich echt stark. Also wähle deinen Fokus, auf wen willst du eigentlich hören und dann finde einen Filter. Er sagt, es gibt so viele Meinungen, so viele Stimmen, gerade wenn du Leiter bist, die so viele Meinungen, die sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Hast du das schon mal erlebt, dass du gemerkt dachtest, wow, okay, der will das und der will das und die stehen genau gegensätzlich. So, und ich bin irgendwo damit und muss vermitteln. So, hast du sowas schon mal erlebt?
Oh ja, gerade in diesem Change, wo es um die Musik ging, da habe ich zig Leute gehabt, die bei mir aufgeschlagen sind und sagen, die Gemeinde denkt so und die Gemeinde will das. Und irgendwann bin ich vor die Gemeinde gegangen und sagen, ich denke, diese Gemeinde ist schizophren. Weil immer wieder Leute kommen und völlig was anderes behaupten. Und am Ende ist genau das, was er sagte, haben die ein Umfeld von maximal 15 Leuten, in einer Gemeinde von mehreren hundert von Leuten und sind Meinungsbilder in irgendeiner Weise. Ne? Und da zu unterscheiden, so kann ich die gewinnen oder soll ich es einfach stehen lassen? Das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung gewesen.
Kerry hat ja gerade zwei Filterhilfen, würde ich es mal nennen, genannt. Und zwar zu gucken, das, was da argumentiert wird, ist das ein biblisches Argument? Also ob jetzt rot oder gelbe Vorhänge, ist jetzt der Bibel relativ egal. Also das mal als ein Filter. Und dann bauen wir damit die Zukunft oder verwalten wir die Vergangenheit? So, empfindest du das als hilfreiche Filter?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben ein Mission Statement für uns. Das lautet, wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in Beziehung zu Gott und anderen Menschen zu gehen. Und die Frage ist auch bei diesen Menschen, die dann kritisieren oder gegen sind oder wie auch immer, ist die Frage, möchtest du einen nächsten Schritt gehen oder möchtest du einen Rückschritt machen? Und die Gemeinde quasi in diesen Rückschritt lenken. Das ist so im Prinzip, das haben wir ja auch von K5 gelernt und von Arthur schon Jahre vorher so. Es geht um die Werte, die sollen eigentlich unsere Filter sein in dem Fall. Ne? Was wollen wir? Und diese Unterscheidung, wen wollen wir behalten, wen wollen wir gewinnen, ist manchmal nicht so einfach. Das ist auf dem Papier leicht, aber wenn du diese Menschen live kennst aus dem Alltag, es sind liebenswerte Menschen auf beiden Seiten, liebenswerte Menschen. Aber du musst dich halt entscheiden, genau an dem Punkt, wo du sagst, so von euch dürfen wir es erwarten. Und das möchte ich manchmal in den Saal hineinschreien, so alle so ab 40, werdet mal endlich erwachsen. Ihr müsst nicht immer gestreichelt werden, ihr sollt andere streicheln und in den Arm nehmen. Und nicht erwarten, dass jemand kommt und euch mal wieder, ne, so ein...
Ja, da sind wir bei dem vierten Punkt, das er genannt hat, People or Problem, also muss das Problem oder die Anfrage oder das, was die Leute wollen, von der Person trennen. Weil sonst begegnest du den Menschen auch ständig, also negativ, auch als Leiter, weil du denkst, boah, der will das, der nervt mich mit diesem Problem und so weiter. Du musst es trennen, sie als Person auch ernst nehmen und wahrnehmen. Er hat dann gesagt, triff dich mit den Leuten, ruf sie direkt an oder sowas, dann klären sich Dinge halt auch häufig ziemlich schnell. Gab es mal etwas, eine Situation, wo du das nicht trennen konntest oder wo dir schwer gefallen ist? Boah, du hast gemerkt, da ist einer so negativ mit der Veränderung umgegangen und dir ist es schwer gefallen, das zu trennen von der Person?
Ja, ich glaube, jemand, der behauptet, dass es nicht so ist, der ist entweder schon so lange Leiter, dass er das nicht professionell abtun kann, aber gerade zu Beginn, jede Kritik, noch nicht mal in meine Richtung, aber in Richtung der Gemeinde, hat mich verletzt. Und ich bin in den Verteidigungsmodus gegangen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe dann ellenlange, stundenlange innere Dialoge mit Leuten, die eigentlich nicht da sind, aber mit denen ich argumentiere in meinem Kopf. Ja. So, und das sind so diese, da muss man aufpassen, dass es nicht zu Feindesbildern wird in deinem Kopf, ne? Sondern entweder entscheiden, okay, das ist jetzt kein substanzielles Argument, sondern nur eine Meinung, hat keinen Halt, oder eben nicht. Aber das ist über Jahre, ist das, du musst es, ja, also ich mag mal sagen, nach 17 Jahren kann ich das ein bisschen einfacher tun als vorher, aber man muss ganz bewusst da dran gehen und ich fand das, was er sagte, sehr wichtig, wende dich an Gott, sonst wirst du dich gegen die Menschen wenden. Das ist ein kann ich nur jedem ganz warm ans Herz legen.
Um das noch abzuschließen, sein fünfter Punkt, seine Ermutigung war, gib nicht auf. Die meisten hören auf zu verändern oder geben auf in diesem Veränderungsprozess, kurz bevor es einen Durchbruch gibt, weil es hart ist, weil es zu viel Gegenwind gibt und so weiter. Das fand ich eine starke Ermutigung. Und Veränderungen, die nicht eingeführt wurden, führen häufig zu Bedauern oder meist in der Rückschau. Gab es so etwas mal, dass du gesagt hast, oh, da hätte ich früher eine Veränderung herbeiführen müssen, das war zu spät oder gar nicht.
Ja, ich glaube, in Bezug auf eine Sache, und das betrifft den Punkt Leiterschaft auch, So, ich bin in die Gemeinde gekommen und habe erstmal vorhandene Strukturen übernommen. Und dann ging es damals um die Wahl des Gemeindeleitungsteams und es war eine gewisse Vorgehensweise in der Gemeinde, die ich dann einfach übernommen habe, nicht reflektiert, nicht bedacht und das hat zum einen, ja, ich meine, persönliche Verletzungen und sowas, das gibt es immer auf dem Gebiet, wenn jemand übersehen wird oder seiner Meinung nach nicht genug beachtet wird, aber da ganz genau hinzugucken, welche Art von Leitern brauchen wir in die Leitung, die dort einzusetzen, viel stärker. Auch das Verständnis war damals zum Beispiel, dass das Gemeindeleitungsteam ein Beratungsgremium ist. Das ist für mich so widersetzlich zu dem Leiterschaftsgedanke, weil dann hast du Delegierte der Gemeinde, die den Daumen hoch oder runter machen und dann darfst du oder darfst du nicht. Aber die sind nie in der Haftung. Und dann haben wir eben das Ganze überarbeitet. Wir haben ein Ältestenteam eingerichtet. Das sind Leiter, sie treffen die Entscheidungen und sie führen die auch aus. Und die haben ihren Kopf in der Schlinge dafür. Ne, wenn du nicht, so dieser Buy-in, sagt man im Englischen, wenn du nicht die Aktien im Spiel hast, dann bist du nicht investiert. Dann sind deine Entscheidungen auch völlig andere. Und das, finde ich, hätte ich in den ersten Jahren viel früher angehen können. Ja, ob dadurch jetzt ein wirklicher Schaden entstanden ist oder irgendwas, ne? Das kann man jetzt nicht beurteilen nachhinein, aber es wäre so das eine.
Lass uns noch mal kurz auf die 80% eingehen. Auch vielleicht aus deiner Praxis. Ihr seid permanent als Kirche immer wieder in Veränderungsprozessen, habt eine große Vision und wie ist, was ist deine Erfahrung, wie kannst du diese 80% gewinnen oder diese große Masse, die einfach nur überzeugt werden will, wie kannst du sie mitnehmen in Veränderungen?
Ja, also sehr viel kommt aufs Vokabular an. So, ne? Damals zum Beispiel, wir haben 2012 mit dem zweiten Gottesdienst gestartet. Ich meine, ich komme aus einer russlanddeutsch geprägten Gemeinde. Wenn du keinen Raum hast, was machst du? Du fängst an zu bauen, ganz klar. So. Und dieser Gedanke, dass man jetzt nicht, also sich vergrößert, aber nicht baut, sondern im selben Saal mit denselben Leuten quasi zwei Gottesdienste feiert, der war schon für manche problematisch. So dieser. Und immer Emotionen, ne? Ja, dann sehe ich den und den nicht und treffe die und die nicht, sowas, all diese Dinge. Und da eine Vokabular zu finden, zum Beispiel auch ein wichtiges Wort war, wir wollen lösungsorientiert denken, nicht problemorientiert. Das heißt, ich denke nicht über die Probleme, die ein zweiter Gottesdienst kreiert, vielleicht auf der Beziehungsebene für manche, für Einzelne, sondern es gibt eine Lösung für so viel andere. Das haben wir ja gesehen. So schnell wie der zweite Gottesdienst voll war, das war kaum zu glauben. Und da diesen wichtigen Unterschied zu machen. Und das andere ist auch in Erneuerungsprozessen, die Leute mit hineinzunehmen. Und was in einem der wichtigsten Worte ist, so die Testsprache. Lasst uns das mal testen. Lasst uns mal einfach probieren. Ne? So war das mit dem zweiten Gottesdienst. Lasst uns doch einfach mal ein Jahr probieren. Ne? Wir hatten sowieso einen Umbau geplant intern, wir sind in einen kleineren Raum gezwungen worden und da mussten wir zwei Gottesdienste machen. Und so, und das war klar nach ein paar Monaten, weil für Leute ist Leiterschaft oder was die Leiter vermitteln wollen, zu abstrakt. Und wenn du diese 80% gewinnen willst, musst du Bilder haben, musst du denen die Zukunft ausmalen. Ne? Hier von K5 haben wir die Insel, auf die wir zusteuern. So, ne? Was ist das Bild, was du denen zusprichst auch, ne? So ein Satz, wir bauen Gemeinde für Menschen, die noch nicht da sind, mit den Menschen, die schon da sind. Wir sind eine Familie, die auf Gäste wartet, jeden Sonntag. So all diese Dinge, die kreieren Bilder bei den Köpfen. Und wird dieses Abstrakte wird dann praktisch und greifbar und irgendwann sehen die diese neuen Leute und freuen sich darüber. Ältere Menschen, so, die kommen und irgendwie bedauerlich sagen sie dann, ja, ich erkenne meine Gemeinde nicht mehr, aber es ist doch so schön, so viele junge Leute sind da, ne? So, und das finde ich ist wichtig, auch dieses abstrakte Veränderungsprozesse in Bilder und Worte zu fassen, die für Leute greifbarer sind.
Stark, André, da waren ein paar richtig gute Goldnuggets, sagt man. Das ist schon häufiger hier gefallen, auch die Tage dabei. Eine letzte Frage, André, wie kannst du Leitern Mut machen, die gerade vor Veränderung stehen, aber nicht wissen, wie sollen sie da durchnavigieren und so weiter? Was würdest du ihnen sagen?
Ganz klar, der erste Punkt für mich, und das habe ich damals auch zu spät gemacht, für mich persönlich einen Coach zu suchen, einen Mentor zu suchen. Jemand, weil Veränderung fängt immer mit dem Leiter selbst an. Wenn das Mindset des Leiters sich nicht verändert, wenn er selber nicht wächst, wird er immer der Flaschenhals der Organisation, der Kirche sein. Der Firma, egal was. Und für Unternehmer gilt das Gleiche. Wird immer der Flaschenhals. Deswegen, Change fängt immer mit sich selbst an. Wenn du das nicht hast, kannst du es auch nicht geben. Ne? Bei Jüngerschaft reden wir über Reproduzieren. Du kannst nur das reproduzieren, was du bist und nicht, was du weißt. Und das ist das würde ich definitiv jedem empfehlen, egal wer im Sport, in Musik, egal in welchem Bereich jemals erfolgreich geworden ist, er hatte immer jemanden, der ihn dahin gefördert hat. Ne? Niemand kennt Bob Brett, aber jeder kennt Boris Becker. Das ist der Mann im Hintergrund. So, und solche Menschen zu finden, und nicht einzelne, sondern vielleicht auch für verschiedene Bereiche in der Organisation oder für dich persönlich auch, das, finde ich, ist mehr wert, als nur gute Bücher in die Richtung zu lesen.
Sehr stark. André, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ich dir Gottes Segen in deinen nächsten Veränderungsprozessen. Und dir auch als Zuhörer, wenn du mehr über K5 wissen möchtest, dann schau gerne auf k5-leitertraining.de rein. Im Herbst starten wir mit einer speziellen Ausbildung für unterschiedliche Leitungsebenen. Da ist auch sicher was für dich mit dabei. Ich wünsche dir von Herzen, dass du mutig die nächsten Veränderungen angehst, weil es lohnt sich für das Ergebnis, was am Ende da steht. Und wenn du Kommentare, Anregungen, Wünsche oder Fragen hast, dann schreib uns gerne an podcast@k5-leitertraining.de. Leite die Folge gerne weiter oder abonniere den Podcast. Du hast allen Grund, zuversichtlich voranzugehen, weil Gott an deiner Seite ist. Gottes Segen dir.